Ja, liebe Geschwister, auch ich möchte euch noch mal ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, ich möchte mit euch heute und im nächsten Monat möchte ich mit euch über zwei Begebenheiten aus dem Leben des Abraham reden. Und zwar heute mit der ersten Begebenheit, und wer das gerne im Stillen mitlesen möchte, 1. Mose 16, es sind die ersten 16 Verse. Also 1. Mose 16, die ersten 16 Verse. Da hören wir Folgendes. Sarai, Abrahams Weib, gebar ihm kein Kind. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und sie sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Gehe doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht aus ihr mich aufbauen möge. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Weib, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihren Mann, zum Weibe, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger, und als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Frau gering gegen sich. Da sprach Sarai zu Abraham: Du tust Unrecht an mir. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, muss ich gering sein in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham sprach zu Sarah: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tue mit ihr, wie dir's gefällt. Da sie nun Sarah wollte demütigen, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, nämlich bei dem Brunnen am Wege gegen Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Frau Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Frau und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deinen Samen also mehren, dass er für großer Menge nicht soll gezählt werden. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, des Namen sollst du Ismael heißen, darum, dass der Herr dein Elend erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und wird gegen alle seine Brüder wohnen. Und sie hieß den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du Gott siehst mich. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier gesehen den, der mich hernach angesehen hat. Darum hieß man den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich ansieht, welcher Brunnen ist zwischen Kadesh und Baret. Und Hagar gebar einen Sohn, und Abraham hieß den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, da ihm Hagar den Ismael gebar. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, jetzt dürfen wir dich bitten, dass du uns dieses Wort erschließt, damit wir wirklich erkennen, was dieser Text aus dem Alten Testament uns zu sagen hat, heute für unser persönliches Glaubensleben. Und so wollen wir dir alle Ehre geben, dich rühmen und preisen und dir immer wieder von Herzen Dank sagen. Amen. Ja, man kann sich natürlich jetzt fragen, ausgerechnet solch einen Text aus dem Leben des Abraham, wenn schon Abraham. Und Abraham ist ja nun einmal nicht irgendwer. Dann sicherlich etwas aus seinem Leben, ja, was ihn für uns so besser, was ihn schöner porträtiert. Ja, zum Beispiel 1. Mose 12, was diesen aufbrechenden Glauben des Abraham zeigt, da wo er seine Koffer packt, seine alte Heimat hinter sich lässt und da in ein neues Land aufbricht. Oder denken wir an Abraham und diesen anbetenden Glauben, wie er in diesem ihm noch nicht übergebenen Land, wie er da seine Altäre in all diesem Götzendienerischen da hineinbaut und den lebendigen Gott ehrt, den lebendigen Gott anbetet. Nicht? Und wir haben sicherlich alle noch im Sinn Abraham und seine Großzügigkeit, wie er da auf seine Rechte verzichtet. Ja, und seinem Neffen Lot da so die besten Quadratkilometer des Weidelandes da überlässt. Nicht? Ich denke, für viele Menschen, die mit Immobilien und Geld zu tun haben, überhaupt nicht nachvollziehbar. Nicht? Oder Abraham in seinem standhaften, in seinem siegreichen Glauben, wie er da seinen Neffen Lothar aus diesem militärischen Dilemma da herauskämpft und wie er dann vor diesem König von Sodom steht und ihm deutlich zu verstehen gibt, mit dir will ich absolut nichts zu tun haben. Oder eben noch diesen vertrauensvollen Abraham, nicht wie er unter dem Sternenzelt da steht, nicht, und dem Gott vertraut, dem alles möglich ist und der lebendige Gott zu ihm sagt, in einem Jahr wirst du einen Sohn bekommen. Das wären schon schöne Themen gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, solch einen Glauben hätten wir gerne. Am besten jeden Tag so in der vollen Dosis. Nicht, und dein Glaubenspodest, auf dem du stehst, würde wachsen und wachsen und wachsen und du würdest da zu einer, was weiß ich, zu einer heroischen Glaubensgestalt heranwachsen, heranreifen. Aber ich sage dir gleich, verabschiede dich sofort davon. Verabschiede dich sofort davon, denn 1. Mose 16 ist gerade richtig für dich, für mich, für uns. Gerade eben hier wirklich 1. Mose 16. Du wirst nämlich das, worüber wir heute sprechen, du wirst genau das in diesem Jahr oder wann auch immer wirst du das erleben. Und zwar was? Und zwar erstens, dass der Glaube wirklich ein umkämpftes Terrain ist. Das zweite, was du erleben wirst, ist, dass der lebendige Gott wegen des Glaubens nicht tatenlos zusehen wird. Und das dritte, was du aus diesem Text erkennen darfst, ist, dass der lebendige Gott auch der Garant dafür ist, dass der Glaube nicht aufhört. Und wenn manche Christen fragen, man ist ja schon erstaunt über solch eine Frage, wenn manche Christen fragen, wozu sie überhaupt noch das Alte Testament brauchen, dann haben sie sicherlich hier mit diesem Text aus 1. Mose 16 haben sie sicherlich ein ganz gutes Beispiel dafür, was dieser Text aus dem Alten Testament, was dieser Text wirklich uns heute, unserem persönlichen Glaubensleben wirklich zu sagen hat. Also steigen wir mal ein. Der erste Punkt, der Glaube wirklich als ein umkämpftes Gebiet, als ein umkämpftes Terrain. Diese Geschichte kennen wir ja. Die ist uns ja bestens bekannt. Ich weiß nicht, wie oft wir sie schon gehört und wie oft wir sie schon gelesen haben. Und wir haben sie vor uns, diese riesengroße Verheißung, die damals dem Abraham und der Sarah gegeben worden ist, dass es aus ihnen ein großes Volk werden wird, dass da Völkerschaften da sein werden. Und nun sehen wir und nun erleben wir, dass diese beiden mit dieser Verheißung schon 10 Jahre unterwegs sind, ohne dass auch nur irgendetwas erkennbar gewesen wäre. Irgendetwas. Außer, dass beide 10 Jahre älter geworden sind. So, und jetzt geschieht das, dass um dieses wunderschöne Geschenk des Glaubens, was den beiden, was dem Abraham und der Sarah vermacht worden ist, dass um dieses wunderschöne Geschenk des Glaubens in der Tat jetzt gekämpft wird. Und zwar, wie wird gekämpft? Ja, liebe Geschwister, wie eigentlich schon immer um den Glauben gekämpft worden ist. Nämlich, dass die Umstände, dass die Fakten des Lebens, wie sie sich momentan präsentieren, wie sie sich momentan darstellen, also die Lebenswirklichkeit, dass das konträr, also gegensätzlich aufgebaut wird zu den Verheißungen, zu den Zusagen, zu den Worten Gottes, also zu dieser Glaubenswelt. Also die Umstände, die momentan da sind, wie du sie momentan beurteilst, die Lebenswirklichkeit wird gegensätzlich aufgebaut zu den Zusagen, zu den Verheißungen, zu den Worten Gottes, zu dieser Glaubenswerk. Ein uraltes Thema. Und die Umstände, liebe Geschwister, die hier in Vers 1 beschrieben werden, sind ja nun mal Fakt. Da heißt es ja klipp und klar, Sarah gebar dem Abraham kein Kind, Fakt 1. Und dann heißt es weiter, Sarah hatte eine ägyptische Magd namens Hagar, Fakt Nummer 2. So, und jetzt kommt Zu diesen bestehenden Umständen, zu diesen bestehenden Fakten kommt jetzt aus der Sicht der Sarah, die geniale Idee hinzu, dem Abraham, der da so weiterhin noch untätig da seinen Weg geht, und dem lebendigen Gott so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Indem die Sarah da so quasi auf eine frühe Form, ich sag's mal jetzt vorsichtig ausgedrückt, auf eine frühe Form der Leihmutterschaft zurückgreift. Also, es gibt fast nichts Neues unter der Sonne. Nicht? Das heißt also, der Abraham soll also die Magd, die ägyptische Magd, diese Sklavin, je nachdem, was für eine Bibelübersetzung man hat, soll er also zur Nebenfrau nehmen und mit ihr ein Kind zeugen. Nun muss man allerdings sagen, nach damaligem, wenn ich das richtig auch verstehe, nach damaligem orientalischen Recht konnte man so handeln. Das war jetzt nicht unbedingt verwerflich, das war jetzt nicht unbedingt unmoralisch. Und ein aus solch einer Verbindung hervorgehendes Kind galt als Kind der Herrin und, was noch wichtiger war, als rechtsgültiger Erbe des Mannes. So. Jetzt könnte man an dieser Stelle, jetzt einen kleinen Exkurs machen, eine kleine Randbemerkung machen. Ich werde im Laufe des Gottesdienstes noch die eine oder andere Randbemerkung machen, um nur mal anzudeuten, womit sich Ausleger befassen, wenn sie diesen Text vor sich liegen haben. Jetzt könnte man natürlich diesen kleinen Exkurs machen und die Frage stellen, welche Möglichkeiten gibt es heute aufgrund des Fortschrittes in der Medizin, einem kinderlosen Ehepaar zu einem Kind zu verhelfen? Und man ist erstaunt, dass es tatsächlich Auslegungen gibt zu diesem Text, die sich zu über 50% mit dieser Frage befassen. Nicht, dass wir jetzt hier falsch verstanden werden. Die Frage ist natürlich schon interessant und man kann auch das eine oder andere daraus lernen. Nur das ist für mich also jetzt hier nicht unbedingt Schwerpunkt dieses Textes. Und deswegen werden wir auch diesen kleinen Exkurs nicht machen. Nur ich möchte einen Gedankengang dazu weitergeben, einen einzigen Gedankengang. Und ich denke, dass ihr alle mit mir da einer Meinung seid, dass ein Kind wirklich ein Geschenk Gottes ist. Jetzt angefangen von der Verschmelzung der Samen bis zu dem Wachsen in diesem besonderen Schutzraum des Mutterleibes bis hin zur Geburt. Dass also wirklich jedes Kind ein Geschenk Gottes ist, über das der Mensch nicht verfügen kann. Wenn aber der Mensch trotzdem versucht, aufgrund der Fortschritte in der Medizin, diesem Geschenk Gottes nachzuhelfen oder an diesem Geschenk zu manipulieren, dann hat das natürlich ernsthafte moralische, ethische Konsequenzen nach sich. So wie es auch damals zwischen Abraham, Sarah und Hagar es Probleme gab, auch wenn die Probleme damals anders gelagert waren, aber es gab Probleme. So, mehr möchte ich also zu diesem Thema also nicht sagen. Jetzt zurück zu unserem Text, zurück zu diesem Verhalten der Sarah. Als ich das so las, ja, das erinnerte mich so ein bisschen, so ein Stück weit an die Geschichte vom Sündenfall. In gewisser Weise ähnelt der Verlauf der Geschichte hier in unserem Text ein Stück weit auch dem Verlauf des Sündenfalls. Und zwar schlicht und einfach in dem Punkt, die Frau regt an und der Mann sagt ja. Das haben wir damals im Paradies erlebt. Die Frau regt an, der Mann sagt ja. Und hier erleben wir das wieder. Nicht die Sarah regt an und der Abraham sagt ja. Nun wollen wir natürlich vorsichtig sein mit Vorwürfen an Abraham und hier an Sarah, sondern wollen uns vielmehr also die Frage stellen, was läuft jetzt da wirklich ab? Ja, es läuft jetzt eben das ab, was eben der erste Punkt ist, dass um diesen Glauben jetzt wirklich gekämpft wird. Und das hat ja der Apostel Paulus schon seinem geistlichen Sohn Timotheus mit auf den Weg gegeben. Er hat ja gesagt in 1. Timotheus 6, Vers 12, so sinngemäß, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das heißt, da gibt es also in der Tat Auseinandersetzungen. Und was sind das für Auseinandersetzungen? Welches Gift, liebe Geschwister, welches Gift träufelt da in die Glaubenswelt des Abraham und der Sarah hinein? Im Grunde genommen ist es eigentlich etwas ganz, ganz Einfaches. Im Grunde genommen ist es wirklich etwas Einfaches. Das nämlich die Umstände, das nämlich die Fakten, ohne die Verheißungen, ohne die Worte Gottes beurteilt werden, die die beiden einfach unterschlagen. Und liebe Geschwister, das Fiese, das Gemeine an der ganzen Sache ist auch noch. Du kannst also einen erlaubten, in den Augen der Menschen unverfänglichen Weg gehen, der trotzdem eine Sünde ist, weil er nicht Gottes Weg ist. Und wir haben ja vorhin gesagt, nach orientalischem Recht konnten sie so handeln, konnte die Sarah so handeln. Es war nicht unbedingt verwerflich, nicht unbedingt moralisch. Du kannst also heute wirklich einen erlaubten, in den Augen der Menschen unverfänglichen Weg gehen, der trotzdem eine Sünde ist, weil er eben nicht Gottes Weg ist. Und das ist in der Regel dann der Versuch, dass du vor dem Gehorsam gegenüber dem lebendigen Gott flüchten willst. Dass du sozusagen aus der Spannung zwischen Lebenswirklichkeit und zwischen der Glaubenswelt, dass du aus dieser Spannung, in die Gott den Glauben und somit natürlich auch dich als Glaubenden hineingestellt hat, dass du da ausbrechen willst. Du beurteilst also die Umstände, du beurteilst die Fakten und das ist ja auch gut und richtig. Und wogegen Gott auch nichts hat. Glaube heißt ja nicht, dass ich die Umstände ausblende. Nicht, und dass ich meinen Verstand und meine Vernunft da an der Garderobe abgebe. Nein. Aber die Umstände, die Fakten, dein Verstand, deine Vernunft allein greift einfach zu kurz. Greift zu kurz, wenn du da nicht berücksichtigst, was der lebendige Gott zu diesen Umständen, zu diesen Fakten, zu dieser speziellen Situation, was er da zu sagen hat und was er da an Zusagen, an Worten wirklich mit hineingibt. Das ist es. Und das betrifft, ja, es betrifft letztendlich alle großen Entscheidungen in deinem Leben, wie auch alle kleinen Entscheidungen in deinem Leben. Das betrifft zum Beispiel Entscheidungen, was den Lebenspartner anbetrifft. Nicht, du siehst die Faktenlage, die du natürlich ganz unterschiedlich beurteilen kannst. Nicht, der eine sagt zum Beispiel, nun bete ich, der sieht die Faktenlage so, dass er sagt, ich bete und glaube jetzt schon so lange und nichts, absolut gar nichts tut sich da. Der Nächste sieht seine Faktenlage ganz anders und sagt, ich bin jetzt schon über 30 oder über 40 und weit und breit ist keine Partnerin, ist kein Partner zu sehen. Gilt jetzt immer noch, nur eine Christin, nur einen Christen zu heiraten? Oder ist es nicht klüger, nach dem Motto zu handeln, hilft dir selber, dann hilft dir auch Gott? Oder der Nächste sagt vielleicht, die finde ich besonders nett, nur die kommt als Ehefrau in Frage. Also egal, wie du die Umstände wirklich beurteilst, es kommt jetzt in der Tat darauf an, was der lebendige Gott dazu sagt. Und wenn du das ausblendest, kann das mächtig schiefgehen. Schon die Schlange hat im Paradies gesagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, und wie gesagt, das gilt für andere große Entscheidungen, ob das nun Gemeindewahl anbetrifft, ob das Berufswahl anbetrifft, ob das Ortswahl anbetrifft. Es gibt für die kleinen Entscheidungen in deinem Leben, du lebst ja nicht isoliert, du belebst ja in einem Beziehungsfeld, was Schule anbetrifft, Ausbildung, Universität, Arbeitsplatz und so weiter anbetrifft. Und da fallen tagtäglich Entscheidungen und du stehst auch in den kleinen Entscheidungen immer wieder vor diesem Problem. Und es gilt immer das Motto, wenn Gott da keine Rolle spielt, hast du eigentlich schon verloren, dann driftest du immer wieder in das alte Leben ab, das du kennst und das dir immer dasselbe sagt. Du musst dich um dich selbst kümmern, du musst das Heft selbst in die Hand nehmen. Und was es da sonst noch für Sprüche gibt, so wie es Sarah eben halt auch gemacht hat. Und dann heißt es plötzlich nicht mehr Abraham gehorchte Gott, sondern Abraham gehorchte Sarah, was in diesem speziellen Fall eben falsch war. Also du wirst es immer wieder erleben, dass die Umstände da sind und dass du dann in der Gefahr besteht, dass du das Wort Gottes, dass du die Zusagen Gottes da ausblendet, aus welchen Motiven geht's auch immer. Das Wort Gottes passt dir nicht, das Wort Gottes ist mir zu schwierig, das Wort Gottes habe ich mir total anders vorgestellt oder was es da sonst noch alles gibt. Und auch in diesem Jahr, liebe Geschwister, da müssen wir uns darauf einstellen, auch in diesem Jahr ist dein Glaube umkämpftes Gebiet, umkämpftes Terrain, ganz klar. Und du hast diesen Kampf zu führen, du hast diesen Widerstand zu leisten. Aber es ist eben ganz, ganz, ganz entscheidend, dass du in die Umstände, dass du in die Fakten deines Lebens wirklich die Zusagen, die Worte Gottes mit hinein nimmst. Sonst läufst du wirklich Gefahr, ja, dass alles wirklich daneben geht. Und schon an diesem ersten Punkt merkt man, wie wichtig gerade 1. Mose 16 ist. 1. Mose 16. Das ist also das Erste, was wir wirklich aus diesem Text mitnehmen dürfen, dass eben der Glaube wirklich umkämpftes Gebiet ist. Aber jetzt wird es natürlich auch etwas tröstlich. Nämlich das Nächste, was wir wirklich erleben, wenn wir diesen Text sehr intensiv durchlesen, ist, dass der lebendige Gott wegen des Glaubens nicht untätig sein wird. Das ist das Nächste, was wir mitnehmen dürfen. Und schauen wir mal so in die Mitte des Textes rein. Ich denke mal so ab Vers 7. Schauen wir mal da in die Mitte dieses Textes hinein. Da geht es ja eigentlich nicht mehr so sehr um Abraham, um Sarah und um Hagar, sondern in der Mitte ist da eine zum ersten Mal auftauchende Persönlichkeit, nämlich dieser berühmte Engel des Herrn. Nun kann ich mir vorstellen, dass wir von der Bibel her so einiges über die Engelwelt wissen, dass wir wissen von diesen Millionen und Abermillionen Engeln, dass wir wissen von diesem wunderschönen, starken und reichen Personal Gottes, ja, dass er zu allen Zeiten und zu allen Möglichkeiten für vieles eingesetzt hat. Millionen, Abermillionen Engel stehen dem lebendigen Gott zur Verfügung. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Muss man sich jetzt mal einmal vorstellen, was sich momentan für eine Engelschar hier in diesem Raum aufhält, weil wir da sind. Und die sind in der Tat da. Dein Engel, mein Engel. Die wirklich im Namen, im Auftrage Gottes auf dich Acht geben, auf mich Acht geben, auf uns Acht geben. Und hier in unserem Text geht es jetzt um einen ganz besonderen Engel. Um diesen einen Engel, um diesen Engel des Herrn. Und das wissen wir, hinter diesem Engel des Herrn steht Jesus Christus im Alten Testament. Und ich habe gehört, dass es circa 70 Stellen im Alten Testament gibt, die vom Engel des Herrn reden. Zwar stellt er sich da nicht immer als Engel des Herrn vor, hat auch manchmal andere Bezeichnungen, aber es soll circa 70 Stellen des Alten Testamentes geben im Alten Testament, die also von dem Engel des Herrn sprechen. Nicht, da steht er plötzlich da bei dem Josua vor der Schlacht da bei Jericho, nicht, und stellt sich vor, ich bin der Gesandte, ich bin der Fürst des Engels. Oder da steht er plötzlich da, nicht, als der Gideon da mit den Midianitern da irgendwie nicht klarkommt und der Engel des Herrn ihn da aus seinem landwirtschaftlichen Umfeld da beruft. Oder da begegnet der Engel plötzlich der Frau des Manoach und kündigt ihr die Geburt des Simson an. Nur mal einige Beispiele, nicht, wo der Engel des Herrn auftaucht. So, und jetzt in unserem Text taucht jetzt zum ersten Mal dieser Engel des Herrn auf. Und damit man das auch kapiert, damit man das auch merkt, wird er ja gleich hier viermal erwähnt. Nicht in Vers 7, in Vers 9, in Vers 10 und in Vers 11. Damit man es auch wirklich versteht, dass es hier um den Engel des Herrn geht. Ja, und was macht jetzt dieser eine Engel, dieser Engel des Herrn? Er wird also jetzt in der Tat wirklich tätig. Er wird also sozusagen tätig für den Abraham ohne ihn. Er wird natürlich auch tätig, was die Hagar betrifft. Und die Hagar, es ist ja momentan für sie eine recht unglückliche Situation, in der sie sich befindet. Und wir wollen mal ganz kurz Abstand nehmen von ihrer eigenen Schuld. Das ist ja übrigens auch nochmal so eine Randbemerkung, das ist ja auch interessant. Da gibt es also Ausleger, die sich also überwiegend darüber auslassen, wie sich jetzt ein Vorgesetzter gegenüber seinem Untergebenen zu verhalten hat und umgekehrt. Nicht bezogen hier auf das Verhältnis Sarah und Hagar. Aber nur mal so als Randbemerkung. Ja, und dieser Engel, der wird, wie gesagt, das Engel des Herrn wird jetzt tätig, da auch in Bezug auf Hagar. Nicht? Und der Abraham, nicht? Der Vater des Glaubens, der diesen ganzen Schlamassel da verursacht hat, weil er die Umstände, die Fakten des Lebens ohne die Worte Gottes beurteilt hat, der kann überhaupt nichts tun, der kann überhaupt nichts machen. Der weiß womöglich nicht, dass die Hagar gar nicht mehr da ist. Nicht? Der hat überhaupt keine Ahnung, dass dieser Engel des Herrn jetzt für ihn unterwegs ist, nicht für den Schlamassel, den er da verursacht hat, und trifft dann diese Frau an diesem Wasserbrunnen. Und was da geschieht, liebe Geschwister, was da geschieht, ja, das ist schon recht bemerkenswert, das ist schon recht auffällig, das muss man wirklich also mit allem Nachdruck erwähnen. Und zwar, ich weiß nicht, ob es das davor schon mal gegeben hat oder ob es auch das dann nachher gibt, keine Ahnung. Aber dass einer solchen Frau, die übrigens nicht zum Volk Gottes gehört, solch eine Verheißung gemacht worden ist, weiß es nicht, ob es das davor schon mal gegeben hat und ob es das danach gegeben hat. Keine Ahnung. Aber es ist schon eine enorme Verheißung, die einer Frau gemacht worden ist, die nicht zum Volke Gottes gehört. Das ist also die erste Bemerkenswerte, was man hier also sieht. Und das zweite Bemerkenswerte ist, liebe Geschwister, dass Gott einer Person, die noch nicht geboren ist, einen Namen vorankündigt. Das gibt es nur viermal in der Bibel. Viermal. Und zwar bei Ismael, bei Isaak, bei Johannes dem Täufer und bei Jesus Christus. In diesen vier Fällen ist der jeweiligen Person ein Name vorangekündigt worden. Die Person war noch nicht geboren. Und dann das nächste Bemerkenswerte ist hier wirklich daran, dass der Hagar auch sogar noch ein Gottesname vorangekündigt wurde. Ismael, was so viel wie heißt, Gott, der hört. Also es ist schon wirklich etwas sehr Auffälliges, etwas sehr Bemerkenswertes, nicht was da also zwischen dem Engel des Herrn und der Hagar da abläuft. Nicht? Und jetzt steht dieser personifizierte Jesus da im Alten Testament, steht jetzt wirklich vor dieser Hagar und nimmt sie, sieht ihre Not, sieht ihr Elend und nimmt sich in einer ganz liebevollen Art und Weise, aber auch in einer recht klaren und eindeutigen Weise dieser Person an. Und was auch noch auffällt, er benennt sie auch noch mit dem Namen, was dem Abraham und der Sarah zumindest in dieser Geschichte überhaupt nicht in den Sinn gekommen ist. Die reden da immer, wie gesagt, je nachdem, welche Bibelübersetzung man hat, die reden da nur von der ägyptischen Magd oder sogar von der Sklavin. Aber dieser Engel des Herrn redet die Hagar sogar mit ihrem Namen an. Und das nächste Interessante ist oder sind diese beiden Fragen. Nicht, dass der Engel des Herrn fragt, Hagar, woher kommst du? Und wohin willst du oder wohin gehst du? Und auf diese erste Frage, auf diese Frage nach der Vergangenheit, da antwortet sie ohne zu zögern, ja, ich bin meiner Herrin davongelaufen. Nur auf diese zweite Frage, auf die Frage nach der Zukunft, weiß sie überhaupt keine Antwort, weiß sie nichts zu sagen. Keine Orientierung, kaum Hoffnung. Herr, ich weiß wirklich nicht, wie das alles mit mir und später mit meinem Kind weitergehen soll. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, das sind zwei ganz entscheidende Fragen zu allen Zeiten. Und wer es mit dem lebendigen Gott zu tun hat, der kommt an diesen beiden Fragen nicht vorbei. Und so kann es natürlich sein, dass heute Morgen der Herr den einen oder anderen unter uns diese beiden Fragen stellt. Woher kommst du? Was jetzt heißt, was bringst du da aus deinem Leben mit? an Erfreulichem, an Schönen, aber auch eben, wie gesagt, an Beschwerlichen, an Frust, an Enttäuschungen, an Einsamkeit, an Bitterkeit, vor allen Dingen an Versagen, an Verschulden. Was bringst du da alles mit? Denk daran, ich interessiere mich für deine Lebensgeschichte. Aber er sagt auch weiter, ich stelle dir aber auch die Frage nach der Zukunft. Wohin willst du? Willst du mit mir oder willst du ohne mich weitergehen? Diese Fragen wird er auf jeden Fall stellen. Und er wird fragen, glaubst du, dass ich wirklich alles in den Händen habe? Glaubst du, dass ich dich über alles liebe? Glaubst du, dass ich für dich am Kreuz auf Golgatha gelitten habe und gestorben bin für deine Schuld? Glaubst du wirklich, dass ich dir gerne vergebe und dass ich dich niemals verlassen werde? Wenn ja, dann komm mit mir, dann geh weiter mit mir. Also zwei hochinteressante Fragen, die der Engel da der Hagar stellt, und zwar auch zwei hochinteressante Fragen für uns heute. Vor allen Dingen für Menschen, die da auf der Suche sind, die den lebendigen Herrn dann noch nicht gefunden haben. Woher kommst du und wohin willst du? Auf jeden Fall sehen wir, dass Gott, egal was du jetzt in deinem Glaubensleben da vermasselt hast, Gott wird tätig sein wegen deines Glaubens. Und ich denke, das ist ein unheimlicher Trost. Und er macht das teilweise sogar ohne dich. Manchmal sogar noch nicht einmal im Wissen, dass der lebendige Gott da für dich tätig ist. Gut, manchmal bekommst du es zeitversetzt mit. Nicht, dass der Herr da für dich tätig wird und dass er manche Beziehungen wieder in Ordnung gebracht hat und dass er darauf aufpasst, dass du nicht noch weiterhin Porzellan zerschlägst. Alles schön und gut. Nicht? Und es gibt ja so ein eindrückliches Beispiel aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, wo da der Petrus, nicht der Sprecher dieser kleinen Jüngertruppe, wo er sich mal wieder so aufgeplustert hat und Jesus ihm sagen muss, ja, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Der Satan hat deiner begehrt, dass er dich siebt wie ein Weizen. Aber ich, Jesus, habe da mein Stoppschild davor gesetzt. Ich bin für dich tätig gewesen, dass dein Glaube nicht aufhört. Und liebe Geschwister, können wir uns das vorstellen? Können wir uns das denken, dass auch der lebendige Gott auch in diesem Jahr wirklich für unseren Glauben tätig sein wird? Ob du es jetzt mitbekommst oder nicht. So, und jetzt ein letzter Punkt noch. Wir haben also darüber gesprochen, der Glaube als ein umkämpftes Gebiet, das Tätigwerden des lebendigen Gottes wegen des Glaubens. Ja, und jetzt ein letzter Punkt, den wir mitnehmen dürfen aus diesem Text, dass der lebendige Gott auch der Garant dafür ist, dass dein Glaube nicht aufhört. So, was ist nun geschehen, nachdem der Engel des Herrn da bei der Hagar gewesen ist? Gut, die Hagar ist entsprechend der Aufforderung dieses Engels, ist sie wieder zu ihrer Herrin zurückgekehrt. Der Sohn wird geboren, er bekommt den vorangekündigten Namen Ismael. Und man denkt, es ist alles in Ordnung. Nein, liebe Geschwister, nichts, aber auch gar nichts ist in Ordnung. Man hat eher den Eindruck, am Ende des 16. Kapitels ist es eigentlich noch komplizierter als vorher. Die Geschichte endet ja nicht so, dass die beiden, also Abraham und Sarah, sagen, also lebendiger Gott, das war wirklich falsch, was wir da gemacht haben. Dass wir da den Weg B gegangen sind, das haben wir alles wirklich nicht richtig durchdacht. Wir werden jetzt wieder zurückkehren auf deinen verheißenen Weg A und wir werden jetzt mit ganz, ganz großer Treue so lange warten, wie du willst. Lesen wir nun mal so die Anfänge des 17. Kapitels. 13 Jahre später, liebe Geschwister, 13 Jahre später meldet sich der lebendige Gott wieder. Der Ismael ist also inzwischen zwischen 13 und 14 Jahre alt. Und der lebendige Gott meldet sich wieder und sagt zu dem Abraham, du wirst einen Sohn bekommen. Und die Reaktion des Abraham, ach Herr, sagt er, dass der Ismael bleiben möge vor dir. Oder anders ausgedrückt, ach Herr, ist sogar nicht notwendig, können wir uns nicht darauf einigen, dass es der Ismael ist. 13 Jahre später geht er immer noch auf den Weg B. Und der lebendige Gott, Abraham, mit dir wird das nichts mehr. Mit dir wird das nichts mehr. Ich habe jetzt in der Tat alles versucht. Ich habe wirklich alles versucht. Ich habe das jetzt viele Jahre mit dir laufen lassen. Ich habe die Hagar-Ismael-Geschichte wieder hingebogen. Aber wenn du jetzt immer noch nicht in der Spur läufst, wenn du jetzt immer noch nicht gehorsam bist, dann sollten wir an dieser Stelle einen Schnitt machen. Du gehst weiterhin deinen Weg B und ich suche mir einen anderen, mit dem ich den verheißenen Weg A gehen werde. Wir beenden das Kapitel, Schlusspunkt, aus, Feierabend. Nein, 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 liebe Geschwister, und nochmals nein. So hat der lebendige Gott nicht reagiert und so wird er auch in deinem Leben nicht reagieren. Was für ein wirklich ein gewaltiger Trost. Keiner von uns muss in diesem Jahr, wenn ich mich mal darauf beschränke, muss in diesem Jahr mit dem Kündigungsschreiben Gottes rechnen. Keiner. Gott rückt von seinen Plänen nicht ab. Und so geht er mit diesem bockigen Abraham zunächst mal weiter in seine Runden. Natürlich, das wissen wir auch, natürlich ist es schade für jeden Tag, den der Abraham in diesem Zwischenzustand da verbracht hat, aus eigenem Verschulden. Was ist da wirklich in dieser Zeit vom 86. bis zum 99. Lebensjahr, was ist in dieser Zeit an wahrem Glück, an wahrem Leben, an göttlichem Segen wirklich verloren gegangen? Ganz klar, das müssen wir sehen. Aber er geht mit ihm den Weg weiter und 13 Jahre später steht er vor ihm und sagt, wenn man jetzt mal so den griechischen Urtext hineinschaut, ich bin der El Shaddai, ich bin also derjenige, der ausreicht, ich bin derjenige, der genügend ist. Und jetzt, mein lieber Abraham, jetzt geh mal endlich vor mir her, jetzt sei mal endlich ganz und jetzt sei mal endlich ungeteilt und jetzt bringen wir diese Geschichte zu Ende. So macht es Gott. Und ich denke, das ist wirklich ein ganz gewaltiger Trost für uns, dass auch der lebendige Gott in unserem persönlichen Glaubensleben so reagieren wird, dass er trotzdem der Garant dafür ist, dass der Glaube eben nicht aufhört. Natürlich, und da wiederhole ich mich jetzt, natürlich ist es furchtbar, wenn du viele Jahre deines Lebens auf einem geistlichen Level sitzt, aus eigenem Verschulden und Nichtwollen, und es in dieser Zeit geistlich überhaupt nicht weitergeht. Das ist aber die eine Seite. Aber die andere Seite, liebe Geschwister, ist, und das dürfen wir als gewaltigen Trost mitnehmen, die andere Seite ist, dass der lebendige Gott der Garant dafür ist, dass dein Glaube nicht aufhören wird. Er macht mit dir weiter, und wenn du dich noch so bockig da anstellst, macht mit dir weiter. Also deswegen ist 1. Mose unheimlich wichtig. Unheimlich wichtig, diese Geschichte. Man könnte ja meinen, wenn man sie hört, ach, was will man darüber erzählen? Nicht? Ist so oft gehört, so oft gelesen, vielleicht so viele Auslegungen schon gehört. Aber ich denke, 1. Mose unheimlich wichtig für unser persönliches Glaubensleben. Natürlich, und da komme ich nochmal auf den Anfang, auf die Einleitung zurück, natürlich kann ich mir gut vorstellen, dass wir gerne so die ein oder andere Glaubensform des Abraham hätten, nicht diesen aufbrechenden, diesen anbetenden, diesen mutigen, diesen sieghaften, diesen vertrauenden Glauben. Kann auch sein, dass du etwas von diesen Glaubensformen in diesem Leben bekommst. Aber das, worüber wir heute gesprochen haben, das wird auf jeden Fall aufgrund des Wortes Gottes in diesem Jahr passieren. Dass nämlich dein Glaube wirklich umkämpftes Gebiet ist und dass jede Schlacht, jedes Gefecht um den Glauben wirklich den Kampf wert ist. Und dass du dann auch weiterhin wissen darfst, dass du es erleben wirst oder du wirst es nicht erleben, dass der lebendige Gott wegen deines Glaubens auch tätig sein wird und dass du außerdem wissen darfst, er ist wirklich der Garant dafür, dass dein Glaube nicht aufhört. Und liebe Geschwister, so kann es doch eigentlich ein gutes Glaubensjahr werden, oder? Amen.